Guten Morgen im kalten Deutschland, oder? Aber blauer Himmel habe ich gefeiert, Heizung, bin ich auch dankbar dafür, oder? Ah, genau, tolle Hochzeit, jemand hatte gefragt, wie war es, dann habe ich gesagt, naja, das Ergebnis stimmt, Sie sind verheiratet, alles okay. Ist doch so. Ist ein bisschen unromantisch, ich weiß. Ich werde auch oft gefragt, wie war das Brautkleid? I don't know. Ja, aber du standst doch die ganze Zeit davor. I don't know. Keine Ahnung. Sehr braut jedenfalls. So. Würde ich sagen. Eva, du schüttelst den Kopf, ich weiß. Ich bin Banause. Ich bin ein Weihnachtsbanause, ein Hochzeitsbanause. Und in meinem Herz ist ganz viel Romantik. Oh, vielleicht. Ich weiß nicht. Okay, also für die größte Liebesgeschichte der Welt ist schon in mir auch eine Romantik. Das ist die Liebesgeschichte zwischen Gott und Mensch. Da werde ich sehr romantisch und rührschüsselig und wonderful, wunderbar. Wir haben es gesungen. Okay, ich fange gern mit einer Story an. Wir sind ja im dritten Teil unserer Predigtserie Sturm erprobt. Und für die, die es nicht mitbekommen haben, der einfachste Tipp ist, investiert ein bisschen Zeit und hört die Gottesdienste einfach nach. Weil es geht darum, wir gehen den ganzen Dingen auf den Grund, was ist, wenn Gott eben nicht so gleich handelt, wie wir das wünschen würden. Was ist, wenn ich mich mit Zweifeln in meinem Leben rumschlage und rumplage manchmal? Was ist, wenn? Und wir haben angefangen letztes Mal mit einer Predigt über diese Zweifel. Was ist, wenn? Und haben uns interessanten Fragen gestellt, zum Beispiel, wo ist Gott im Zweifel? Viele Menschen denken ja, Gott ist ganz, ganz weit weg. Also wenn ich zweifle, dann ist Gott nicht mehr da, weil das ist ja gegen Gott, wenn ich Fragen stelle. Und wir haben so einen Satz geprägt letztes Mal. Du darfst Gott alle Fragen stellen, ohne ihn in Frage zu stellen. Du darfst Gott alle Fragen stellen, ohne ihn in Frage zu stellen. So, wo ist Gott im Zweifel? Das haben wir uns letztes Mal angeguckt, sind nicht so weit gekommen. Und jetzt fange ich mal für heute Morgen mit einer Geschichte an. Überschrift, warum zweifeln wir eigentlich? Warum? Warum ist es so? Und wir haben auch gesagt, Zweifel sind nicht die Abwesenheit von Glauben, sondern ich arbeite durch den Zweifel hindurch und finde mein Lied im Sturm. Das Lied, was mich hindurchträgt. Und stellt euch vor, dein Leben ist geprägt von einem Lied. Von einem Lied, was dich hält. Von einem Lied, was dich trägt. Wunderbar. Du bist der Gott der Wunder. Du bist gut und du tust Gutes. All diese wunderbaren Bekenntnisse, dass sich das formiert zu einem Lied in uns und wir merken, ich kann im größten Sturm, in der größten Herausforderung sein. Ich habe ein Lied in meinem Herzen. Es kommt mir ein Lied, das mir manchmal vielleicht weit weg erscheint, aber es trägt mich. Ich bin mal nach London geflogen und dann kurz vor der Landung kam die Durchsage, wir haben noch keine Landeerlaubnis. Wir müssen noch so ein paar Schleifen fliegen. Habt ihr bestimmt auch schon erlebt, wenn ihr geflogen seid. Und zuerst, wenn du die Schleifen fliegst, dann denkst du, wow, nice. Und London von oben und Wembley Stadium ist ja immer eine Reise wert. Ne? So das große Stadion da und ich wollte schon sagen Golden Eye, das London Eye. Natürlich auch all das von oben zu sehen. Es ist richtig cool, die Themse und so weiter. Aber wenn du dann anfängst, so 10 Minuten rumzugondeln und 15, wir müssen noch einen Moment, okay, einen Moment, wie lang ist der Moment? Und wir nennen das ja Warteschleifen. Wir warten, und wir werden geschliffen. Wir warten. Und in dem Warten wird unsere Geduld erprobt. Und auch unser Vertrauen. Naja, irgendwann kommen wir hier ja runter. Spätestens, wenn das Benzin dann ausgeht. Also, runter komme ich. Fragt sich dann halt wie. Also, warte. Schleifen. Und manchmal sind diese Bilder so hilfreich für mich, um mir was sehr deutlich zu machen. Dass Warten nicht gegen mich ist und nicht eine vergeudete Zeit ist, sondern etwas, eine Zeit, in der etwas passiert. Nämlich das Schleifen. Das in uns herausformen und fördern all der guten Seiten in uns, die Gott in uns hineingelegt hat und wodurch all das Nichtförderliche mehr und mehr auf Rückzug verschwindet. Warteschleifen. Und dann habe ich so die Woche gedacht, Sturm erprobt. Dieser Name für diese Predigtserie. Also wenn nichts ist, kann ich auch nicht erprobt werden. Also Erprobung erlebe ich im Sturm. Ich erlebe das in der Herausforderung. Ich erlebe die Freiheit von der Angst in meiner Angst. Und genauso mit dieser Serie Sturm erprobt. Ich erlebe das in meinem Leben. Wir erleben das im Leben unseres Christuszentrums. Wir erleben das kollektiv und individuell, diese Stürme. Und ich finde, und ich habe das jetzt schon ein paar Mal auch gesagt, immer wieder höre ich Menschen, die sich sehr schlecht fühlen, wenn sie mit diesen Dingen unterwegs sind, wenn sie Zweifel haben, wenn sie Nöte haben, dann kommen sofort die Gedanken, ja, ich habe was Falsches gemacht, ich habe falsch gedacht, ich bin falsch, ich bin ein Versager, weil wenn ich kein Versager wäre, dann hätte ich diese Fragen nicht. All diese Dinge kommen in unser Leben und ich wünsche mir und wir wünschen uns so sehr, dass wir mal damit aufräumen und die Dinge einsortieren. Und Zweifel sind auch nichts Passives. Ich weiß, man kann es auch so verstehen wie Hals einfach auf. Aus, Kopf in Sand, aber genau das ist es nicht, aber dazu kommen wir, hoffe ich doch, heute noch. Heute beschäftigen wir uns mit dieser zweiten Frage, warum? Was sind so Gründe, dass wir anfangen zu zweifeln? Und ich glaube, das sind 3 Dinge, die uns zum Zweifeln bringen. Das sind Fragen, die wir nicht beantworten können. Fragen, die auf die wir keine Antwort finden und auf die sich auch ganz schlecht Antworten finden lassen. Der zweite Grund, du bist mit Situationen konfrontiert, die dir ungerecht erscheinen. Und du sagst, wow, das ist doch ungerecht, warum? Warum nur oder warum er, warum dies und warum das und das ist doch ungerecht. Und dann steht ja etwas in uns auf, so ein Empfinden und wir empfinden das als ungerecht und unangemessen und können diese Spannung auch nicht auflösen. Ich meine, was haben wir für wunderbare Lieder heute Morgen gesungen? Und wir alle sind hier und haben gewisse Spannungen in unserem Leben, dass Dinge noch nicht gelöst sind, wie wir uns das wünschen. Und mit dieser Spannung leben wir auf der einen Seite: Gott, du bist groß und du kannst alles, du bist der Wegebner. Und auf der anderen Seite: Gott, darf ich dir mal kurz meine Klagen in deine Gegenwart bringen und meine Fragen. Und beides existiert jetzt zusammen. Und Zweifel ist nicht der Feind des Glaubens, sondern kann auch ein Katalysator sein, um sich durchzuarbeiten und zu neuen Überzeugungen auch zu gelangen und zu neuem Vertrauen zu gelangen. Der dritte Punkt: Du erlebst Verletzungen, die du nicht lösen kannst. Du erlebst Dinge in deinem Leben und du kannst es nicht lösen. Das ist fast so, das bleibt an dir kleben wie so eine Klette, und du kriegst es gefühlt nicht unter deine Füße und auch nicht weg. Und das sind die Dinge, die uns am meisten fragen lassen: Was ist mit mir los? Glaube ich nicht genug? Vertraue ich nicht genug? Bin ich nicht heilig genug? Bin ich nicht gerecht genug? Glaube ich überhaupt Jesus? Was mache ich denn überhaupt in meinem Leben? Und vor allen Dingen, was mache ich alles falsch? Und Jesus erlaubt diese schwierigen Fragen. Es ist wie mit Kindern, so als Eltern: Du bist mit deinen Kindern am Frühstückstisch oder Abendessentisch und dann kommen die Kinder mit den schwierigen Fragen. Und das bügelst du ja auch nicht ab und sagst: Psst, darüber reden wir nicht, sondern du gibst Antworten. Vor ein paar Tagen kam jemand zu mir ins Büro, der sagte: Also wenn die Arche, ich weiß gar nicht, wie man darauf kommt, okay, wenn die Arche auf dem Berg Ararat war, so, der Berg Ararat ist 5015 Meter hoch, war das dann so, dass das Wasser der Flut überall 5015 Meter beziehungsweise ja noch höher war? Come on, keine Ahnung. Aber es steht ja da so. Aber beweisen kann ich das nicht. Ist nicht aufzulösen. Und solche Fragen kommen ja manchmal. Schwierige Kinder stellen manchmal komplizierte Fragen. Und wir müssen uns dem stellen. Und genauso: Warum sind wir so zögerlich, Gott Fragen zu stellen, ohne ihn in Frage zu stellen? Die Kinder stellen ja auch Fragen, ohne zu sagen: Wenn du es mir nicht beantworten kannst, bist du nicht mehr Mama und Papa. Sondern: Es interessiert mich mal gerade was und ich möchte, das ist ein sicherer Ort und an diesem Ort kann ich meine Fragen stellen. Wo ist dein Safe Place, an dem du schwierige Fragen stellen kannst? An dem du die Herzensbewegungen äußern kannst, die dich gerade beschäftigen oder auch umtreiben. Und der Jünger Thomas war so ein Jünger, der kam mit seinen Fragen. Und ich liebe den Thomas. Und ich sage nicht Thomas, Punkt, Komma, der Zweifler. Das war er definitiv nicht. Er hatte den Mut, Dinge auszusprechen, die wahrscheinlich andere genauso bewegt haben, also andere Jünger auch. Und dann heißt es da in Johannes 20, einer der Jünger, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei, als Jesus kam. Keine Ahnung, wo er war. Sie erzählten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Doch er erwiderte: Das glaube ich nicht. Es sei denn, hier Möglichkeit eingeschoben, Möglichkeitsdenker, es sei denn. Vielleicht gibt es ja noch einen Ausweg. Vielleicht gibt es noch eine Lösung, es sei denn. Ich lasse ja Raum. Ich lasse ja Raum dafür. Es sei denn. Und manchmal kommen wir an Punkte in unserem Leben, da haben wir dann nur noch diese drei Worte, es sei denn, du begegnest mir, es sei denn, du holst mich hier raus, es sei denn, du sprichst zu mir, es sei denn, du bist für mich. Es sei denn, sagt Thomas, genau, ich sehe die Wunden von den Nägeln in seinen Händen, berühre sie mit meinen Fingern und lege meine Hand in die Wunde in seiner Seite. Das war mega mutig von dem Thomas. Er hat gesagt, ihr könnt mir viel erzählen. Ihr könnt mir viel von eurem Jesus erzählen. Stell dir mal einen Arbeitskollegen vor, dem du erzählst und Jesus hat das für mich getan und wow. Ich meine, ich habe noch keinen Menschen erlebt, der dann sofort gesagt hat, der Beifall geklatscht hat und gesagt hat, ja, jetzt glaube ich auch. Sondern du musst selber durch diese Prozesse ja durchgehen. Und nicht einfach, okay, dann mache ich es mal auch so, sondern du für dich es herauszufinden und herauszufiltern. Und deshalb, der Thomas war ein Realist, aber kein Zweifler, sondern er kam in diese Situation, er hat gesagt, ja Jungs, alles okay, ich glaube, ich bin bei euch, aber ich muss es selber erleben. Ich muss es selber greifen können. Deshalb sagt er das ja, es sei denn, dass ich ihn berühre. Dann kann ich mich auf den Weg machen zu glauben, durch meinen Zweifel auch hindurch, durch meine Fragen hindurch. Meint ihr nicht, dass Thomas sehr enttäuscht war, als Jesus verschwand am Kreuz? Nach 3 Jahren Reise mit Jesus und dann ist er ans Kreuz gegangen und nicht mehr verfügbar. Das hat ihn verletzt, das hat ihn enttäuscht. Jesus war nicht mehr da. Der, auf den alles zugelaufen ist während der letzten 3 Jahre in seinem Leben, der war nicht mehr da. Wie sollst du denn das auf die Kette kriegen? Wie kannst du denn das verarbeiten, dass der Jesus, mit dem sie so viel auch durch hatten, nicht mehr da war? Und seine Zweifel oder seine Fragen machten ihn nicht zu einem schlechten Menschen, sondern menschlich. Einfach menschlich. Einfach Thomas, der Mensch. Und in Johannes 14, Vers 5 und 11, Vers 6, wir sehen mehr, 11, Vers 16, wir sehen mehr von Thomas. Er hat gesagt, er war immer aufrichtig, er hat gesagt, den Weg wissen wir nicht, aber zeig uns doch den Weg. Und dann sagt Jesus, ich bin der Weg. Ich meine, das hat Thomas gefragt. Zeig uns doch bitte den Weg, ich möchte es wissen. Ich möchte den Dingen auf den Grund gehen. Wie ist es denn jetzt? Oder in der Situation, als sie zum Lazarus gegangen sind, der ja schon verstorben war, dann hat er gesagt, und was für eine Hingabe. Dann hat er gesagt, wir wollen uns mit Jesus aufmachen, koste es, was es wolle, auch wenn wir sterben. Ich meine, hallo? Das war doch kein Loser-Typ, sondern das war ein hingegebener Jünger, der Jesus nachgefolgt ist und bereit war, mit Jesus durch den Tod zu gehen oder in den Tod zu gehen. Und seine Fragen haben seinen Glauben nicht ruiniert, sondern sie haben ihm die Erlaubnis gegeben, durch einen Prozess zu gehen und dadurch zu erleben, wie sein Glaube gewachsen ist. Und das ist die Art von Zweifel, die wir auch kultivieren oder leben und erleben müssen in unserem Leben. Wir suchen sie nicht, aber sie kommen ja ungefragt in unser Leben. Und jetzt kommt die Reaktion von Jesus in Johannes 20. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen und diesmal war auch Thomas da bei ihnen. Die Türen waren verschlossen, doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte. Er sprach, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, lege deine Finger auf diese Seite her und sieh dir meine Hände an. Lege deine Hand in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Vers 28, mein Herr und mein Gott, rief Thomas aus. Also Jesus hat sich darauf eingelassen, weil er etwas in Thomas sah. Da ist ein Mensch, der durch seine Situation durcharbeitet. Und er stellt sich ihm in den Weg, genau wie er es gewünscht hat und wie er es auch gebraucht hat. Und dann kommt eine interessante Reaktion. Thomas sagt ja nicht, okay, jetzt geht's dann mal so. Sondern seine Reaktion war ein anbetendes Herz. Die Reaktion war eine Erkenntnis, eine Bewegung, eine Berührung mit Gott. Mein Herr, nicht mehr unser und ihr Herr, sondern mein Herr persönlich, du bist mir begegnet und du bist nicht nur mein Herr, du bist mein Gott. Du bist der, dem mein Leben gehört, der mein Leben lenken darf. Und jetzt bin ich durch. Und das Mutigste, finde ich, ist, dass der Thomas zurückkam. Er kam zurück, er war dann da. Und ich habe viel zu viele Menschen aus der Kirche gehen sehen. Viel zu viele, die gesagt haben, nee, es ist nichts für mich oder nichts mehr für mich. Oder ach, ich zweifle so und ich bin gerade in einer schwierigen Phase und da muss ich alleine durch. Und die Isolation kam dann und so weiter und so weiter. Und Thomas, er kam zurück. Darf ich dich ermutigen, in den schwierigen Zeiten deines Lebens dich nicht zurückzuziehen, sondern mitten reinzukommen. Zu sagen, hier geht die Party ab. Und alles in mir fühlt sich nicht nach Party, aber da ist ein Ort, an dem ich mit Menschen reden kann. Da ist mein Kleingruppenleiter. Da ist eine Gemeindeleitung, die ein offenes Ohr hat. Da sind Menschen, mit denen ich connecten kann. Und ich werde das nicht tun, mich rausziehen und mich isolieren. Lass dich nicht von deinen Zweifeln abhalten, aufhalten, absondern, disconnecten, wie man so schön sagt. Wenn du dich im Tal der Zweifel befindest, dann geh weiter und nicht alleine. Frag weiter, such weiter und zeig dich immer wieder. Pflege nicht deine Zweifel, sondern arbeitet durch. Dritte Frage, wie geht Gott damit um? Und wir haben ja eben gerade am Beispiel von Thomas gesehen, es ist ja gnädig, Gott ist komplett auf ihn eingegangen und auf ihn zugegangen. Und ich möchte mit uns noch eine Geschichte durchgehen und euch ein paar Beispiele nennen aus der Bibel. Na klar, aus der Bibel, wie Gott Menschen in ihrem Zweifel auch begegnet ist, in ihrem Sturm begegnet ist. Petrus hat gezweifelt und Jesus hat ihn gerettet. Thomas hat gezweifelt und Jesus gab ihm einen Beweis. Die Jünger zweifelten, haben wir uns letzte Woche angeguckt, und Jesus sandte sie trotzdem aus. Hat ihnen trotzdem einen Auftrag gegeben. Gott lässt sich nicht abhalten von unseren Zweifeln. Und Johannes der Täufer zweifelte. Und wir sehen das zweimal an zwei entscheidenden Stellen seines Lebens. Und Jesus beruhigte ihn. Er stillte den inneren Sturm in ihm. Martha zweifelte. Und Jesus erinnerte sie an seine Macht. Es war, als ihr Bruder gestorben war. Der Vater des von Dämonen, also schlechten Mächten, besessenen Jungen, zweifelte. Und Jesus stärkte seinen Glauben, Dieser Vater sagte, ich möchte glauben, hilf meinem Unglauben. Und Jesus richtete ihn auf. Und wenn wir diese Frage stellen, wo ist Gott oder wie geht Gott mit meinen Zweifeln um? Sehr gnädig. Und er hilft mir durch und er hilft mir auf. Und in Matthäus 14 sehen wir Petrus auf dem Wasser. Und manchmal sagen wir ja auch, ja, Petrus, hättest du nicht ein bisschen länger und ein bisschen noch da mehr auf dem Wasser bleiben können? Und ich glaube, auch da hören wir das manchmal mit dem falschen Ohr. Ich meine, keiner von uns ist auch nur einen Schritt auf dem Wasser gegangen, nehme ich an, oder? Nein, haben wir nicht, sind wir nicht? Und dann finde ich es interessant, wie wir das auch hören, als Jesus ihm sagt, warum zweifelst du? Auf welchem Ohr hörst du das? Hörst du dann ganz, warum zweifelst du? Wie hörst du das? Hab's wieder nicht hingekriegt. Schon wieder Zweifel. Was wäre, wenn diese Frage keine Anschuldigung wäre, sondern eine Einladung? Was hat Jesus dann getan? Er hat ihm seine Hand gereicht. Und was ist dann passiert? Sie haben sich connected, verbunden. Ich verstehe das wie eine Einladung. Hey, du kannst mir vertrauen, hier auf dem Wasser, im Wasser, unter Wasser, im Sturm, im Boot, zu Hause, wo du gehst oder wo du stehst. Ich bin der, der dich hält. Und genau um dieses Bild geht es in dieser Story. Ich bin der Gott, der dich hält. Ich bin der Gott, der dich rettet. Ich bin der Gott, der dich trägt und durchträgt durch all das hindurch. Ich bin für dich da. Das ist für mich die Botschaft dieser Geschichte. Und manchmal, wenn wir durch diese Zeiten gehen, dann findet ja auch etwas in uns statt. Wodurch wächst der Glaube, indem wir Dinge, und ich möchte nicht sagen kritisch, aber einfach mal angucken. Warum ist es so? Was ist für mich Sünde? Was ist für mich Ungerechtigkeit? Welchen Lauf nehmen Dinge, die nicht so verlaufen, wie ich mir das wünsche? Welchen Verlauf nehmen diese Dinge in mir? Und ich gucke mir das alles mal an. Begriffe wie Gnade, Evangelium, Güte, all diese Dinge gucke ich mir mal an und ich merke manchmal, wie ich mich korrigieren muss. In der Bergpredigt, wie oft sagt Jesus, euch ist gesagt, ich sage euch. Und Petrus hat das auch erlebt, als er gesagt hat, naja, Jesus, so und so ist es. Und Jesus sagt, du denkst falsch, du denkst nicht, was Gott denkt, sondern was Menschen denken. Diese Zeiten sind deshalb auch so wertvoll, weil sie uns zu einem bedeutungsvolleren Glauben bringen. Mit Hand und Fuß. Vierte Frage, wie kann ich Gott vertrauen, auch wenn alles keinen Sinn macht? Was kann ich tun? Und ich habe einen Spruch für mich schon ganz lange entdeckt, irgendwo mal gelesen. Wenn ich seine Hand nicht sehen kann, vertraue ich seinem Herzen. Und wenn ich seine Hand nicht sehen kann, vertraue ich seinem Herzen. Und sein Herz ist letztendlich das, was uns alle ans Ziel bringt. Wenn wir Dinge nicht verstehen, wenn wir merken, Dinge kann ich nicht kontrollieren, das, was ich und worauf ich vertrauen kann, ist, ich kann auf sein Herz vertrauen, dass sein Herz mir zugewandt ist. Auch wenn ich ihn gerade nicht verstehe, auch wenn ich gerade keinen Sinn hinter Dingen sehe, ich weiß, ich kann ihm vertrauen. Wenn ich gerade seine Hand nicht sehen kann, vertraue ich seinem Herzen. Und auch da finden wir Beispiele über Beispiele von, für unser Leben in der Bibel. Zum Abschluss. Ganz praktisch. Gib dir die Erlaubnis, die Fragen zu stellen. Gib dir die Erlaubnis, die Fragen zu stellen mit jemand anderen. So, wir haben so, wir nennen das Kleingruppen, wo wir uns in kleinerer Gruppe nochmal zusammensetzen und unter der Woche oder alle zwei Wochen treffen. Und es sind gute Orte, den Dingen auf den Grund zu gehen. Und noch einmal, Zweifel sind nicht der Feind des Glaubens. Zweifel sind ein Weg zu einem tieferen, bedeutungsvolleren Glauben. Und ich wünsche dir, dass du in deinen Situationen, dass du vertrauen kannst, vertrauen, auch ich darf meine Fragen stellen. Vertrauen auf den Gott, der einen Petrus aus dem Wasser gerettet hat. Vertrauen auf einen Gott, der einem Thomas in der schwersten Phase seines Lebens ihm begegnet ist und auf ihn eingegangen ist. Und ich kenne ja deine Situation nicht. Die tiefsten Tiefen, wo du sagst, das habe ich abgeschlossen und der Schlüssel ist weg. Und wo du sagst, ich habe auch abgeschlossen. Ich würde gerne für dich beten heute Morgen, auch wenn es dir schwer ist. Und wenn es uns schwer ist, aber Gott die Erlaubnis zu geben, den Zutritt zu geben, zu diesen verschlossenen Dingen vorzudringen. Ein Name von Jesus ist, er ist der Löser. Und heute Morgen habe ich gedacht, manchmal ist es so, dass Gott uns herauslöst aus alten Dingen. So richtig herausschält. Wie so ein großer Avocado-Kern, der aus der Avocado da entfernt wird. Und manchmal gibt es eine Riesensauerei. Aber was für ein Bild. Manchmal gibt es bei uns auch, ist nicht nur smooth und nice, sondern manchmal tut es weh, wenn ich da durcharbeite. Und wenn ich Gott die Erlaubnis gebe, du kriegst den Zutritt zu diesem Innersten. Und lass uns doch gemeinsam aufstehen. Ich würde gerne, hey, für uns beten. Und uns ermutigen, hey, Gott zu vertrauen. Durch alles hindurch. Und durchzukommen, durchzubrechen zu dem Gott, der so gut ist. Wenn du denkst, hey, ich bin wie Petrus oder Thomas oder sonst wer, dann hat Gott für dich die Lösung, weil er dein Löser ist. Und es gibt nichts, was zu kompliziert oder verworren ist und verwirrend und unmöglich erscheint. Es gibt nichts Unmögliches vor Gott. bei Gott alles möglich ist. Und er sieht dich heute Morgen. Wisst ihr, manchmal denke ich, boah, wie sehr Gott sich das wünscht, dass wir wie ein Thomas sagen, hey, Jesus, ich kannst du mir mal? Oder wie Thomas. Und Menschen sind zu Jesus gekommen, zeig dich. Jesus, wer bist du, wie bist du? Immer wieder zu fragen und immer wieder neu zu fragen. Dass unser Glaube ein robuster Glaube ist. Und dass wir seinem Herzen mehr vertrauen als den schnellen Segnungen und den schnellen, keine Ahnung, was wir uns manchmal konstruieren, wie Gott ist. Und dass wir unser Leben auf diesem Fels bauen. Und erleben, wie er durch all die Kammern unseres Herzens durchgeht und Heilung ausgießt. Und Jesus, dafür danke ich dir. Du bist der Gott, der heilt, der wiederherstellt, der uns in diesen Tälern begegnet, in diesen Fragen und dabei unseren Glauben stärkt und uns einlädt, so wie du Petrus eingeladen hast. Hier ist meine Hand. So nehmen wir deine Hand. Auch an diesem Morgen, wir nehmen deine Hand. Und wir danken dir, dass du sie uns entgegenstreckst. Wir danken dir, dass dein Arm niemals zu kurz ist, um zu retten und zu lösen. Und ich glaube, dass du heute Morgen Menschen auf die Schulter klopfst, in ihr Herz hineinsprichst und um diesen Schritt auch wirbst, Jesus. Kommt her zu mir. Kommt her zu mir. Und ich danke dir dafür, Jesus. Ich danke dir für die guten Prozesse in unserem Leben. Ich danke dir, dass du unsere Füße auf den Felsen stellst, dass wir mit Zuversicht durch unser Leben gehen und mit unerschütterlichem Glauben, dass dir alles möglich ist. Danke dafür, Jesus. Und ich möchte fragen an diesem Morgen, wenn du hier bist und du sagst, ich möchte diesem Gott begegnen, der mir gerne begegnen möchte. Und Jesus, der dich einlädt und sagt, so wie Daniel das vorhin auch gesagt hat, zu diesem Bund, zu diesem Fest, dass du ein neues Leben von ihm geschenkt bekommst. Wir nennen das Gnade und Vergebung. Und wenn du sagst, das ist mein Schritt an diesem Morgen, dann bitte ich dich, während hier niemand herumschaut, dass du mir kurz deine Hand zeigst und sagst, das bin ich. Bitte bete für mich. Danke, Jesus. Ist jemand hier und noch jemand hier, der sagt, hier bin ich. Und das ist mein Schritt an diesem Morgen. Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir sagen können, Jesus, hier sind wir und du siehst uns. Und du siehst jeden Einzelnen, da wo er auch steht. Und danke dir für Gnade, für Vergebung. Danke dir immer wieder für einen Neuanfang, immer wieder für Begegnung. In deinem Namen, Amen, Amen.